Wenn du den Glauben an Gott entdecken willst, dann könnte das hier dein Platz sein. Es könnte sein, dass du überhaupt keine Ahnung hast, obwohl, wenn ich euch sehe, die allermeisten haben wohl einigermaßen Ahnung. Und trotzdem, es könnte sein, dass du keine Ahnung hast, was christlicher Glaube ist. Vielleicht hast du Vorstellungen, Bilder im Kopf, auch von Kirche. Und vielleicht kannst du, auch wenn du vielleicht schon ganz lange hier bist oder woanders warst, dieses Bild von Kirche überprüfen. Hier. Wenn du im Glauben an Gott neu starten willst, dann könnte das hier dein Platz sein. Es könnte sein, dass du bereits christlich glaubst, dass du Gemeinde kennst, aber deine berechtigten Zweifel und Fragen hast. Es könnte sein, dass du kurz davor bist, den Glauben aufzugeben. Und das alles hat hier seinen Platz und soll es von mir aus hier gerne geben. Wenn du meinst, dass du den christlichen Glauben gut kennst, aber das Gefühl hast, dass da vielleicht irgendwas noch auf dich warten könnte, dann könnte das hier dein Platz sein. Vielleicht ist dir die heutige Rede eine Hilfe dazu. Du bist auf jeden Fall willkommen, wie du bist. Heute heiße ich auch mit uns willkommen Antje Eva. Ich habe Antje Eva gebeten, dass sie sich mit mir hier vorne hinsetzt. Heute ist das Thema Jesus Christus. Ich starte heute, wie ich das in dem ersten Neustart, in dem Startüberblicks-Gottesdienst mal gezeigt habe, geht es heute mit diesem Thema los. Du hast gesagt, Antje Eva, du würdest gerne dich hier zur Verfügung stellen, um irgendwas, ich könnte dich einspannen, und dann dachte ich, ich glaube, du wärst für meine Überlegung, dass ich hier Leute interviewen will am Anfang zum Thema, die Richtige bei diesem Thema.
Na gut, probieren wir mal.
Probieren wir mal. Ich freue mich, dass du das einfach auch gemacht hast, obwohl ich dir das gestern erst vorschlagen konnte. Ja. Also jetzt wisst ihr, sie ist eine mutige Frau. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Die erste ist, Jesus Christus ist das Thema. Wann hat das Thema Jesus Christus dich erreicht, getroffen und irgendwie ja, dich erreicht?
Zuerst war Jesus Christus gar kein Thema für mich. Ich bin nämlich aus einer nicht-christlichen Familie und wir haben ganz gut gelebt ohne Jesus Christus. Aber dann muss ich wohl doch mal meine Eltern irgendwann gefragt haben, was das so mit Gott und Jesus so auf sich hat. Und da hätten sie nun sagen können, es ist alles Quatsch und Märchen, brauchst dich nicht drum kümmern. Aber das haben sie nicht gesagt. Später haben sie mir erklärt, sie hätten sich mit christlichen Freunden beraten, mit einer befreundeten Familie. Die waren so Oweih-Christen, wie man manchmal so sagt. Also welche, die
was heißt das?
Zu Ostern und Weihnachten in die Kirche gehen. Und die haben ihnen empfohlen, weil ich immer gerne gelesen habe, ein Buch mir zu schenken. Und dann kriegte ich geschenkt von Alfred Otto Schwede, Ist er nicht der Zimmermann? Und das habe ich gelesen, ich war ungefähr 10. Und dieser Mann aus Nazareth war mir dann immer sehr sympathisch. Also das sind so ringsherum Geschichten, also die biblischen Geschichten ein bisschen aufbereitet. So, ja. Und so habe ich Jesus kennengelernt. Allerdings war das nun ein erstes Kennenlernen, da folgte jetzt noch nicht viel daraus, außer diese bleibende Sympathie. Und ich habe immer gewünscht, das könnte vielleicht wirklich so sein, aber weiß nicht.
Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann heute hier bist und ich dich darüber interviewen kann?
Ja, na weil das der nächste Schritt war dann, als ich Student war. Da hat mich ein Kommilitone eingeladen in die evangelische Studentengemeinde. Und dann bin ich eine Weile zur evangelischen Studentengemeinde gegangen, weil mich das interessiert hat. Und später dann zum Jugendkreis der landeskirchlichen Gemeinschaft, wobei ich damals noch gar keine Ahnung hatte, was das eine war und was das andere war. Und so. Aber die haben mehr gesungen, die haben auch so wie Bibelarbeiten gemacht. Und das hat mich interessiert, weil ich da hatte ich schon angefangen, die Bibel zu lesen, einfach weil Bibel ist Weltliteratur und ich wollte vieles von der Weltliteratur kennenlernen und dachte, na, liest du das doch mal? Und da war ich so ins Fragen gekommen, weil ich die Erwartung hatte, die Bibel muss einem doch ins Leben sprechen. Und die alttestamentlichen Geschichten, mit denen ich angefangen habe, ja, da habe ich mich gefragt, das liest sich ja alles ganz schön, aber was bitteschön hat das nur für mich
zu... Ja, also das halte ich für eine kühne Frage, weil es kommt, glaube ich, heutzutage nicht so viele auf die Idee und erwarten von der Bibel, dass sie in ihr Leben spricht. Ja? Weil du sie ja selber sagst, das ist ja ein altes gedacht. Buch, ja? Aber ja. Das ist ja schon mal... Also das ist ja
genau, und das habe ich dann halt da erlebt, ne? dass die Bibel auch wirklich in mein Leben gesprochen hat, durch die Leute, die da das gemacht haben, vorgestellt haben. Und ja, dann habe ich das mehr und mehr für mich annehmen können. Also immer wieder war mein Gefühl und mein Verstand war angesprochen. Manchmal habe ich auch so Rebellionsakte gehabt, wo ich dachte, Mann, was, ich weiß nicht, also diese Fakten, also ich weiß nicht, übers Wasser laufen und aber mein Gefühl war immer angesprochen und mein Verstand auch, als ich sagte, ja, ich will... Ja, das, was man so, was die Christen sagen, mein Leben diesem Mann als unter seine Schirmherrschaft stellen, so habe ich gedacht. Ja. Irgendwann wollte ich dann Nägel mit Köpfen machen und dachte, ja, ich will mich taufen lassen, ich möchte das. Und da fand dann auch gerade ein Taufkurs für Erwachsene an der Thomaskirche statt und dann habe ich daran teilgenommen.
Ja. Und heute hast du deine Karriere so weit vorangetrieben, dass du im Gemeinderat bist.
Naja. Ja.
Also das ist natürlich, ne, ihr wisst, ich zwinker innerlich mit dem Auge. Ich danke dir erstmal. Das soll es gerne gewesen sein. Ich danke dir dafür, dass du kurz einen Einblick gegeben hast in das, wie dieser eine Mann über ein Buch in deine persönliche Zeit es geschafft hat.
Ja.
Danke dir. Also wenn du dir vorgestellt hast, dass ich heute beim Thema Jesus mehrere Bibelstellen zitiere, so 5 oder 6, um zu zeigen, wer Jesus ist oder welche Titel man ihm gibt, dann muss ich dich enttäuschen. Das musst du bitte selber lesen in der Bibel. Dafür haben wir auch noch ganz viele einzelne Predigten in den Gottesdiensten, die es sonst so gibt. Da wird ganz viel darüber gesprochen. Ich gehe heute anders ran. Ich habe für heute 5 andere Schritte vorbereitet. Der erste Schritt wird etwas länger. Der letzte vielleicht auch und die in der Mitte sind kürzer, damit ihr schon mal wisst. Fangen wir also an mit dem ersten Hauptthema, der Neustart Gottesdienste. Es geht um Jesus Christus. Aber warum gerade Jesus Christus? Warum nennen wir uns Christen? Warum dieser Mann? Der erste Punkt, warum Jesus Christus? Jesus Christus ist das Erfreulichste und Glaubwürdigste, was Christen kennen, wenn es um Glaube geht. Jesus Christus ist das Erfreulichste und Glaubwürdigste, was Christen kennen, wenn es um Glaube geht. Für mich ist unter anderem Jesus Christus glaubwürdig, weil er eine sehr, sehr besondere Person ist in unserer Weltgeschichte, die es zu entdecken gilt. Wo ich sage, das ist so abgefahren, da muss man mal genau hinschauen. Dafür nehme ich jetzt mal eine Perspektive ein, die in die Geschichte schaut und die anderen Weltreligionen, die es gibt, ein bisschen mit in den Blick nimmt, um so ein paar Bezugspunkte herzustellen. Ein Merkmal, was das Christentum von allen anderen großen Religionen unterscheidet, ist schon das Besondere an diesem Mann, nämlich dass Christen als einzige überhaupt an einen Menschen glauben. Kein Jude glaubt an Mose, kein Muslim glaubt an Mohammed und kein Buddhist glaubt an Siddhartha Gautama Buddha. Schon das alleine ist so besonders, dass es sich lohnt, mal näher hinzuschauen. Warum machen die Christen das? Warum glaubt man an einen Menschen? Und es ist natürlich auch verständlich sehr schwer zu verstehen für Andersglaubende. Und immer wieder eine große Frage. Nähern wir uns mal von einer Seite an Jesus an, die ihn als Religionsstifter in den Blick nimmt. Wie waren seine Voraussetzungen dafür, dass dieser Mann eine neue Weltreligion gründen kann? Lohnt es sich, aus rationalen Gründen ihm nachzugehen oder nicht? Fangen wir mal bei den ganzen Fakten an. Jesus hatte überhaupt keine einflussreichen Eltern. Okay, das hatten jetzt nicht alle Religionsgründer, hatten einflussreiche Eltern, also es gibt welche, die hatten auch keine. Aber es ist schon relativ schwierig, aus der breiten Unterschicht des alten Orients irgendwie aufzusteigen und irgendwas hinzukriegen und zu machen. Dieser Mann aus Nazareth hatte sehr schlechte Voraussetzungen für Bekanntheit. Der war nichts Besonderes. Dazu kommt, er hatte überhaupt keine Metropole als Wohnort. Also der hatte auch strukturelle, sehr schlechte Voraussetzungen. Er hat nicht an einem Knotenpunkt der Bildung gelebt, wo es für ihn einfach gewesen wäre, an eine große Schule zu kommen. Er wuchs in einem Kuhnest auf. Nazareth hatte jahrhundertelang nur einen Trampelpfad und war abseits offizieller oder Handelswege ohnehin. Ja. Erst vor ganz wenigen Jahren, also erst vor weniger als 20 Jahren, hat man überhaupt irgendeinen alten hebräischen Text gefunden, wo Nazareth im Originalwortlaut hingeschrieben war. Man wusste bis vor wenigen Jahren nicht, wie Nazareth im originalen Hebräisch geschrieben wurde, weil einfach das niemand interessiert hat und man hat es nicht aufgeschrieben und jetzt hat man erst einen Text gefunden, wo es doch steht. Also er ist in einer Klitsche aufgewachsen, die unbedeutend war. Jesus Christus hat nie eine Organisation gegründet. Ja, also der hat nicht in ein Armenhaus geöffnet, was irgendwo mal erwähnt ist oder dass es irgendwie irgendwo angebunden war. Der hat keine Schule geöffnet, der hat keinen Staat eingeleitet, der hat kein Gewerbe gehabt. Also der hat nichts gegründet. Jesus Christus hatte kein Amt. Viele andere Religionsgründer hatten das sehr wohl. Also ich gehe jetzt in die immer schlechteren Voraussetzungen. Er war kein Staatsmann mit politischem Einfluss. Er war kein Beamter, der sich das irgendwie hätte leisten können, in seiner Freizeit irgendwas zu entwickeln. Der war kein Legionär, dass er in der Armee irgendwas zu sagen gehabt hätte und irgendwelche Untergebenen hätte. Er hatte keine Beziehungen zu Reichen oder Einflussreichen. Er war ein Bauhandwerker. Jesus Christus hatte kein Geld. Das wissen wir ziemlich sicher, dass er immer bei anderen Leuten essen musste. Oder häufig das gemacht hat. Seine Jünger haben gearbeitet. Andere, die ihm nachgefolgt sind, haben ihn ausgehalten. Er hatte dadurch keine besonderen Möglichkeiten, kein Vitamin B. Und er hatte keine Freiheiten, außer die Freiheit, draußen rumzuziehen und nicht zu heiraten. Was im damaligen Judentum echt sehr ungewöhnlich war. Jesus Christus, und jetzt wird es immer prekärer um ihn, Jesus Christus war nur 2 bis 3 Jahre lang aktiv. Und das ist eine extrem kurze Zeit für einen Religionsgründer. Ja. Also Mohammed, da wissen wir, dass er 4 oder 5 Jahrzehnte, ich bin nicht genauso jetzt darin bewandert, aber ziemlich lange sehr aktiv war und Herrscher und aufgepasst hat und Kriegsführer und so. Also der hat schon viel mehr bewegt und war viel länger aktiv als Jesus. Jesus Christus hat nichts Schriftliches hinterlassen. Der hat zu keinem gesagt, schreib mal auf, ich habe hier was Kluges. Nichts. Der hat nichts aufgeschrieben. Jesus hat keine Briefe geschrieben an andere, der hat keine Lehrschriften verfasst, nicht mal Gedichte. Nichts. Und Jesus Christus, ja Jesus von Nazareth, wurde überhaupt nicht alt. Wer in seinen 30ern stirbt, im alten Orient, auf dem liegt ein Fluch. Ja, das ist ganz schlimm, wenn man früh stirbt. Das ist einfach ganz schlecht. Ein Fluch der Götter in der Antike. Und wie Jesus starb, der starb nicht friedlich, heldenhaft, alt, sondern katastrophal. Dieser Mann, der ist durch eine Kreuzigung zu Tode gekommen und das ist wirklich das Letzte, was irgendwas mit Religion zu tun haben sollte. Religion in der Antike behandelt das Gute, das Schöne und das Nützliche und das Wahre. Eine Kreuzigung ist das alles genau nicht. Das ist genau das Gegenteil davon. Der Tod am Kreuz ist als positives Merkmal absolut ausgeschlossen. Es gab natürlich zu dieser Zeit Märtyrer im Judentum, die irgendwie gegen die Römer zu Tode gekommen sind, die von den Juden als Märtyrer anerkannt wurden und so, weil sie irgendwie hingerichtet wurden, irgendeinen Kampf gegangen sind und so weiter. Aber es gibt keinen einzigen jüdischen Märtyrer, der gekreuzigt wurde. Das geht einfach nicht zusammen. Das ist unmöglich. Wer am Holz hängt, ist verflucht. Denn wer am Kreuz hängt, verdient ja die größte Schande. offensichtlich, und deswegen kriegt er sie auch am Kreuz. Ja? Also das alles, was ich genannt habe, sind extrem schlechte Voraussetzungen, um eine Weltreligion zu gründen. Und wenn wir mal überlegen, dass bisher in der kompletten Menschheitsgeschichte so ungefähr alle 1000 Jahre mal eine Weltreligion gegründet wird, ist es schon extrem bemerkenswert, dass gerade so ein Mann zu einer Weltreligion führt. Warum gerade durch so einen Mann? Und das ist ein Geheimnis, das es irgendwie zu ergründen gilt. Und ich finde das, und jetzt sind wir nur auf der rationalen Schiene gewesen, finde das schon sehr erstaunlich. Da muss doch irgendwas dran sein. Was wissen wir noch von diesem Jesus? Er war ein Orientale, das heißt, Jesus ist nur die lateinische Form von Jeshua. Das müssen wir, also das ist, finde ich, ein Ding, was in uns drinsteckt, Jesus. Ja? Man könnte fast denken, er wäre ein Römer. Aber es ist Jeshua. Versucht mal, nur jetzt so ein Nebenfakt, versucht mal, ein Evangelium zu lesen und jedes Mal statt Jesus Jeshua zu denken. Bald lest ihr die Geschichten anders. Das erinnert uns aber auch an die Tatsache, dass er ein Jude war. Und er ist als Jude geboren, er blieb ein Jude und er starb als Jude. Der wollte nicht mal ein Christentum gründen. Der wollte nicht mal eine Weltreligion gründen. Es wird immer verblüffender, je tiefer man fragt. Und trotz aller Fakten, die gegen ihn standen, hat dieser Mann die Weltgeschichte geprägt wie kein anderer. Über niemanden ist so viel geschrieben und geforscht worden wie über diesen Mann Jesus Christus. Es gibt unzählige Bücher, die man nicht mehr erzählen kann. Tausende Doktorarbeiten, tausende Gedichte, tausende Lieder und tausende Predigten jede Woche über diesen Mann. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Bücher und Artikel über Napoleon, ja, oder über Adolf Hitler, aber bei weitem nicht so viele wie über Jeschua von Nazareth. Wie viele Schriften gibt es über dich? Gucken wir mal an das andere. Also, könnt ihr euch das vorstellen, dass über euch geschrieben wird? Also in den letzten 38 Jahren ist über mich ein Zeitungsartikel erschienen. Ja, mein Mann in der Ostsee-Zeitung, als ich hergekommen bin. Und ich bezweifle, dass es viel mehr werden. Ja. Aber dieser Mann, da ist schon echt was dran. Wahrscheinlich werden tausende muslimische und jüdische Reden und Predigten jede Woche gehalten. Aber nicht über einen Menschen, an den man glaubt. Das ist schon wirklich was sehr Besonderes mit diesem Mann. Für keinen anderen Menschen der Weltgeschichte wurden so viele Gebäude zur Ehre und Anbetung gebaut. Für einen Menschen. Also mal zusammengefasst, trotz seines minimalen und katastrophalen Lebenslaufs ist Jesus mit Abstand das Interessanteste, das die Weltgeschichte zu bieten hat. Warum könnte das so sein? Tja, es ist wohl eine erfreuliche Erfahrung, die man machen kann, damit verbunden, wenn man sich mit diesem Jesus von Nazareth auseinandersetzt. Und diese erfreuliche Erfahrung, die lautet, Jesus Christus bringt uns Gott nahe, er gewinnt uns für Gott. Hier sind wir an der Weihnachtsgeschichte dran, wir stecken gerade mittendrin, euch klingelt schon in den Ohren davon. Jesus ist der Mensch, von dem Christen glauben, dass er auch Gott ist. Ja, das ist ein Thema für sich. Viele andere Religionen können damit nichts anfangen oder wehren sich dagegen. Aber so viel sei gesagt, er ist irgendwie sowas wie ein Verbinder oder ein Vertreter zweier Wirklichkeiten, Gott und Mensch zugleich. An ihm können wir Gott erkennen, an seinem Antlitz sehen wir Gottes Angesicht. Und das ist ein Wunder, das ist ein Geschenk, wenn ein Mensch für diesen Gott gewonnen wird durch diesen Mann. Es gibt keine Handlung oder keine Formel, die zwingend irgendwie dazu führt, dass jemand den liebenden Gott kennenlernt durch Jesus Christus. Aber in diesem Mann ist das irgendwie möglich. Und es erfasst immer wieder Menschen. Und hier muss ich natürlich ehrlicherweise auch mal einhaken und fragen, was ist eigentlich mit jemandem, der nach diesem Jesus fragt, nach diesem besonderen Mann und Gott sucht, aber auf nichts stößt? Das gibt's. Oder was ist mit Menschen, die zwar mit Gott ganz gut was anfangen können, aber dieser Jesus ist irgendwie so seltsam. Er schließt sich nicht. Das ist vor allem eine Frage an die Insider hier, für die schon vieles geklärt ist vielleicht. Ich hoffe, wir sind noch bereit dazu, ernsthaft mit Suchenden mitzugehen und diese Fragen zuzulassen. Ich hoffe, dass wir uns nicht selbst genügen als Gemeinschaft Überzeugter. Ich hoffe, dass wir bereit sind, kleine und große Zweifel anzuhören und ernst zu nehmen. Nicht wegzureden, sondern mal an sich selbst auch ranzulassen. Wo jemand Jesus sucht, aber nicht findet, da besteht ja irgendeine Not. Und ich denke, das ist immer hilfreich und sehr wichtig und gut, diese Not mitzutragen und mitzugehen. Ich möchte warnen vor Urteilen, die ganz genau wissen, was falsch ist oder was lau ist. Es könnte sein, dass eines Tages aus heiterem Himmel dein Christusglaube hart auf die Probe gestellt wird und dann sieht plötzlich alles anders aus. Und dann wünsche ich dir Geschwister, die das mit dir durchgehen. Wir merken, der Glaube an diesen Mann, an Jesus Christus, den haben wir nicht. Der ist uns nicht verfügbar, sagt man. Den kann ich mir nicht aus der Hosentasche holen, wenn ich es mal vergessen habe. Wir können aus irgendeinem Grund glauben oder eben nicht. Und wenn ich es denn kann, dann bleibt aber immer noch dieser Mann, Jesus Christus, selbst der Erhalter dieses Glaubens. Ich kann nie selber für Glaube garantieren, nicht durch mein Verhalten, mein Lebensstil oder die Normen meiner Gemeinde oder so. Sondern ich kann mich öffnen dafür, dass es mir gegeben ist. Das ist für mich auch wirklich eine Erleichterung und ein Trost, das zu wissen. Ich darf vertrauen und wenn es mir mal nicht gelingt, dann ist es auch so, wie das eben ist. Und dann müssen wir miteinander gehen. Damit sind wir beim dritten Punkt. Mit Jesus Christus, ja, ist ein bisschen länger. Mit Jesus Christus steht und fällt christlicher Glaube. Ohne ihn gibt es keinen christlichen Glauben. Und wer sich Christ nennt, für den ist nicht Moral entscheidend oder ein bestimmtes Programm entscheidend oder welchen Lebensstil man pflegt entscheidend oder welcher Weltanschauung man folgt entscheidend oder welche Kirche man besucht. Entscheidend für das Christsein ist dieser Mann. Ohne Jesus gibt es keinen christlichen Glauben. Wir haben einige Jesusfeste, die wir über das Jahr feiern, die sich an diesem Mann orientieren und ansonsten nichts. Ja, klar, weben wir ein, wie wir das dann cool finden und so, aber sie orientieren sich nur an diesem Mann. Wir feiern Weihnachten, Karfreitag, Ostern und manche Kirchen feiern noch andere Sachen und vielleicht feiern wir auch noch irgendwas, was ich jetzt gerade vergessen habe. Aber auch jedes Abendmahl ist ein Jesusfest. Es orientiert sich an diesem Mann. Es gibt aber kein einziges Mohammed-Fest. Es gibt kein Abraham- oder Mose-Fest. Auch in den Heiligen Schriften der Religion nimmt damit Jesus eine große Sonderrolle ein. Wir orientieren uns an diesem Menschen und feiern ihn. Es wird in der Tora, also der Heiligen Schrift der Juden, nicht so zentral über Mose gesprochen und im Koran nicht so zentral über Mohammed gesprochen, wie in den Evangelien über Jesus. Es konzentriert sich auf diesen Mann, auf einen Menschen, von dem wir annehmen und hoffen und glauben, dass er zugleich Gott war. Der Christusglaube ist extrem konzentriert auf ihn. An ihm orientiert sich alles. Alles, was wichtig ist, lernen wir bei diesem Menschen. Und wenn wir dann lernen wir Titel kennen, die ihm so gegeben werden. Helfer, Anwalt, Messias, Emmanuel. Und diese vielen Titel, die helfen uns, in dieses Geheimnis noch tiefer einzusteigen. Wir können fragen, was sie bedeuten. Bei ihm können wir für unser Zusammenleben auch ganz viel lernen und bei ihm uns orientieren für das, was wir tun. Das ist dann angewandte Ethik. Als einen Extrapunkt möchte ich nochmal hervorheben, dass es für den christlichen Glauben nicht vorrangig ist, das habe ich da jetzt nicht stehen, gehört aber dazu, dass es für den christlichen Glauben nicht vorrangig ist, wie ich die Bibel verstehe und wie ich sie lese. Zentral ist dieser Mann, von dem die Bibel berichtet. Und dieser Mann ist der Herr der Schrift. Nicht andersrum. Ich komme nicht durch das richtige Verständnis, durch das richtige Verständnis der Bibel zum richtigen Verständnis von Jesus Christus, sondern andersrum. Der Herr der Bibel, Jesus Christus, erschließt mir das, was da steht. Also nicht, wie ich die Bibel verstehe und wie wir uns darüber streiten, bringt uns weiter, sondern indem wir uns an dem Mann orientieren. Dann kommen wir weiter. Ich möchte also nochmal klar sagen, dass kein Glaubender von einem anderen fordern kann, wie er sich zu verhalten hat. Wenn dich dieses Wunder erreicht hat, dass du glauben kannst, dann wird Jesus Christus dich innerlich verwandeln, wenn du es zulässt. Aber nicht andersrum. Wir können nicht von anderen Menschen erfordern, verhalte dich so, verändere dich so und mach das und das und lies die Bibel nur so und so und dann wirst du schon irgendwann verstehen und vorankommen. Wir können auch nicht verlangen, dass jemand glaubt. Wir sollten nicht einmal von uns selbst verlangen, glauben zu müssen. Es bleibt ein Geschenk. Wenn wir glauben, dann sind wir für Gott Gewonnene. Und wir können es niemandem vorwerfen, wenn er nicht glaubt und stattdessen vielleicht zweifelt. Wir haben aber die Möglichkeit, uns immer wieder diesem Geheimnis, Jesus behutsam zu nähern, und dabei ist sein Leben, Sterben, Auferstehen die Leitlinie und das, was wir über ihn lernen. Damit sind wir beim vierten Punkt. Was dieser Mann gesagt und getan hat, wie er starb und wie Gott an ihm gehandelt hat, ihn von den Toten neu gemacht hat, das ist für Christen die Richtschnur des Glaubens. Ich arbeite ja nun schon eine ganze Weile intensiv mit Evangelientexten. Als Kind und Jugendlicher, da habe ich viel Bibelwissen gesammelt, war in frommer Familie und ne, hier diesen ganzen, wo ihr jetzt eure Kinder so hinschickt, ne, dass die was lernen von der Bibel und so, über Glaube. Oder in Religionsunterricht, ne, also, lernt man ja auch sehr viel. Ja. Da habe ich natürlich sehr viel Bibelwissen gesammelt. Im Studium, da hat mir ein Neues Testament nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe dann manchmal gesagt, ich bin NT-Muffel, und dann gab es eine Kommilitone, die hat sich darüber kaputt gelacht. Heute kann ich auch darüber kaputt lachen, aber damals war das so, hatte ich nicht so viel Lust auf die Jesus-Geschichten. Das andere hat mich mehr interessiert. Es gibt eben auch im Glauben und im Wahrnehmen dieser Schriften ein Auf und Ab. Jetzt bei den Predigtvorbereitungen und den Jugendstunden bin ich immer wieder erstaunt, was es noch zu entdecken gibt rund um diesen Mann. Ja, also mal das Markus-Evangelium durchzulesen mit den Jugendlichen, das ist schon echt eine spannende Sache. Also, da muss man denen manchmal ganz schön schwierige Sachen erklären und was da so steht über den. Und ich kann sagen, er bereichert und begeistert mich immer noch. Es ist einfach schön. Es ist gut, das zu lesen. Es ist manchmal verstörend und komisch, aber es ist auch echt, ja, da steckt immer noch was drin. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Dieser Mann beeindruckt und berührt. Ihm kann man Vertrauen lernen. Durch ihn kann man Gott finden. Diese Grundlage, dass man berührt wird und Gott findet, diese Grundlage wirkt sich dann auf alle Lebensbereiche aus. Auf Moral, auf Lebensstil und so weiter. Ja, so rum wird der Schuh draus. Dieser Mann ist in der Lage, heute noch dein Leben zu verändern, dir neue Richtungen zu geben, dir ein neues Selbstbild zu geben, dich frei zu machen, dich tief zu berühren. Und das nicht, weil die Berichte über ihn so inspirierend sind, sondern weil er, so glauben es Christen, heute lebendig ist. Ein Auferstandener. Und das Vertrauen auf ihn, das hat durchweg positive Auswirkungen auf dich. Du wirst vielleicht sensibler, vielleicht findest du innere Ruhe, vielleicht heilen seelische Wunden, du gewinnst einen anderen Blick auf den Tod und damit auf das Leben. Und dann kann und sollte man auch darüber reden, was das für Auswirkungen hat. Ja, also wie gestalten wir dann Ethik, Moral, Lebensstil? Jesus gibt uns da interessante Beispiele in den Evangelien und leitet uns bis heute an. Und es hat bis heute eine Stärke für uns. Ja, Antje Eva, dass die Bibel, wenn da was steht, das muss doch eine Auswirkung haben, sonst kann ich sie weglegen. Mein letzter Gedanke für einen Neustart: Wenn du an Jesus Christus glauben kannst und dich zum Beispiel deswegen taufen lässt, dann gibst du dich diesem Mann hin und hängst dich an ihn. Das Johannesevangelium nennt das dann in Christus sein. Wenn du dich an diesen Mann hängst, in Christus sein. Wenn ich diesem Mann vertraue und mich an ihm orientiere, weil es mir, Gott sei Dank, geschenkt ist, mich an diesen Mann hängen zu können, vertrauend, glaubend, dann bin ich in Christus und er in mir. Vielleicht fragst du dich, wie das richtig geht, in Christus zu sein. Und ich frage mal, was ist denn richtig? Ab wann ist man denn richtig oder ganz in Christus? Gibt es eine Abstufung? Gibt es Schritte, die man gehen muss? Und wenn es welche gibt, wer überwacht sie? Und zu welchem Zweck? Ja, ihr merkt schon, je tiefer ich frage, desto absurder wird es. Es wird schräg, wenn man so anfängt. Darum wiederhole ich nochmal, wer sich an diesen Mann vertrauensvoll hängt, der ist in ihm und er in dir. In Christus zu sein, ist also kein Endziel, was man als Christ in dem Moment, wo man sich entscheidet, christlich zu glauben, irgendwann hinkommt, in Christus zu sein. In Christus zu sein heißt, es besteht bereits dann, wenn du vertrauen kannst auf diesen Mann. Vielleicht schwebt aus alten Tagen der Spruch in deinem Kopf: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn ich heute sowas höre, kommt mir die Galle hoch. Was ist denn bitte schön ein halber Christ? Ist die andere Hälfte Atheist oder Muslim oder Jude, Buddhist oder Fußballfan? Bitte lasst euch nicht in die Gewissen regieren von solchen Sätzen. Freut euch, wenn euch der Glaube geschenkt ist. Gebt euch nicht den Forderungen von außen oder von euch selbst hin, ihr würdet nicht genug glauben. Wenn das euer Leitsatz für den Glauben ist, dann werdet ihr nicht frei glauben können, denn ihr werdet nie fertig und ihr werdet nie ganz richtig sein. Das wäre dann so eine Art Minustheologie, die wir mit uns rumschleppen, die uns immer sagt, aber irgendwas fehlt noch. Eine Minustheologie, die immer davon ausgeht, dass unser Unfertigsein ein Problem darstellt. Aber hier kommt die Überraschung. Wir werden unfertig geboren und wir sterben unfertig. Dass du jetzt im Vertrauen auf diesen, deinen Herrn Jesus Christus, dein unfertiges Leben werfen darfst, das macht dich erst wirklich frei zu leben. Die Botschaft, dass du ganz dein unfertiges Sein an diesen Mann hängen kannst, das macht am Ende frei. Das ist ein Geheimnis, das ist auch wieder, ich sag's mal, es ist auch wieder nur eine Phrase eines Pastors, die man aber irgendwie kneten und reindringen kann und weitersuchen kann. Aber es soll auch eine Mutmachphrase sein. Eine, die dich anleiten kann, gerne weiterzugehen. Und genau deswegen, weil wir so freudig in Christus sein können, ist Jesus Christus, dieser Mann, das Erfreulichste und Spannendste, was Christen kennen, wenn es um Glaube geht. Dieser Mann, Jesus Christus.